weiß nicht, wer sich von euch überhaupt noch daran erinnern kann, dass wir in einer Predigtreihe zum Lukas-Evangelium sind. Wir hatten in der Zwischenzeit so viele, viele unterschiedliche Themen und Gottesdienste, die auch klasse und spannend waren. Und jetzt liegt es an mir, euch einen Text aus dem Lukas-Evangelium nahezubringen. Lukas-Evangelium Kapitel 14. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ich möchte mit euch beten. Himmlischer Vater, deine Worte fordern uns heraus, und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist hilfst, deinen Willen und dein Wort aufzuschließen. Amen. Ich lese das nochmal. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Dieser Text ist der Knaller. Der ist auf der einen Seite so klar, und es schnürt uns sicherlich, also vielen von euch wird es ähnlich gehen wie mir, schnürt erstmal die Kehle zu und denkt, boah, was ist damit gemeint? Und ich setze mal voraus, dass jeder von euch die gleichen Schwierigkeiten mit diesem Text hat, wie ich sie auch hatte. Woran liegt das? Wir haben also nun Schwierigkeiten mit diesem Text. Das hat ganz unterschiedliche Vorstellungen. Diese Art von Herausforderung, die eigene Familie zu hassen, hängt erstmal in unserer gesellschaftlichen Erwartung. Wenn hier aufgefordert wird, jemanden zu hassen, dann passt das nicht in unsere heutige Zeit. Wir verbinden mit dem Wort Hassprediger nichts Gutes. Das ist in unserer Gesellschaft nicht gut gesehen. Jemand, der Hass predigt, die Leute haben normalerweise lange weiße oder schwarze Bärte. Das erwartet man von bestimmten radikalen Religionsgruppen oder Glaubensrichtungen, aber nicht bei uns in der FEG Rheinbach und schon gar nicht eigentlich von Jesus. In unserer Gesellschaft ist Familie ein hohes, wertvolles Ideal, und ein Aufruf, die Familie zu hassen, passt nicht dazu. Ein anderes Beispiel dazu: in jeder kirchlichen Trauung verspricht der Ehepartner, seinen Partner zu lieben, in guten wie in schweren Tagen. Und da fragt der Pastor eben nicht: Willst du die hier Anwesende hassen, verachten und vernichten, sodass ihr Tod euch bald scheide? Also das entspricht nicht unserer Vorstellung davon, Jesu Nachfolger zu sein, die Familie zu hassen. Dann liegt das auch an unserer Erwartung. Da haben wir sie. Wenn wir glücklich verheiratet sind, dann werden wir über diese Aufforderung selbstverständlich stolpern. Wie kann ich meine Frau hassen, die ich doch liebe? Wie kann ich meine Kinder hassen, die ich liebe, den über alles geliebten Ehepartner? Wenn du dich schon lange nach einem Partner sehnst, wird dir diese Aufforderung vielleicht wie Hohn vorkommen. Wenn du sagst, ich habe ja noch nicht mal jemanden, den ich lieben kann, kann ich denn jemanden hassen? Oder wenn du unglücklich verheiratet bist, Streit in der Familie hast, dann schnürt dir dieser Text vielleicht gerade den Hals zu. Nun ist das so, bei Teenagern ist das, die tun sich manchmal nicht schwer damit, diesem Wort gerecht zu werden, die Eltern zu hassen. Aber wenn es Schwierigkeiten in der Familie gibt, langschwelender Streit, dann ist das auch etwas, was uns bedrückt, wenn wir das hier in dieser Form lesen. Die eigene Erfahrung, die lässt uns hier widersprechen. Das ist doch nicht das, was wir wollen. Die Familie zu hassen als Idealbild, das kann doch nicht sein. Und dann sehen wir, haben wir noch Widersprüche in der Bibel. Wir kennen die Bibel doch gut und wir wissen, das steht doch in anderen Stellen im Worte Gottes ganz anders da. Das vierte Gebot lautet: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass dir es wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Da steht nichts von hassen, die Eltern hassen, da steht etwas davon, die Eltern zu ehren. Paulus schreibt: Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das passt ja auch erstmal hier nicht zusammen, die Familie zu hassen. Und Jesus sagt selbst: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften, vom ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, alles in uns sträubt sich erstmal, diese Worte Jesu wörtlich zu nehmen, so wie wir das verstehen. Jemanden hassen bedeutet nach unserem Sprachempfinden ja mehr als nur jemanden nicht zu mögen oder links liegen zu lassen. Oder von mir aus hier links. Wenn jemand hasst, verabscheut er nicht nur einen Menschen, sondern er möchte ihm Schaden zufügen. Das ist mehr als nur jemanden nicht mögen. Einige Bibelübersetzungen versuchen diese Schwierigkeit mit dem Text dann folgendermaßen zu deuten und übersetzen: Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern. Hier wird das Wort hassen, die Familie hassen, abgemildert in die Bereitschaft, mit der Familie zu brechen. Und ob diese Interpretation richtig ist, müssen wir nun nachprüfen. Wie also können wir die Aufforderung Jesu verstehen? Wie können wir den Text deuten? Zum einen müssen wir ganz deutlich sehen, dass Jesus hier übertreibt. Jesus tut das selten, sehr selten. Normalerweise können wir immer davon ausgehen, dass wenn Jesus etwas sagt, dass das wirklichkeitsnahe Zusammenhänge hat. Er hat viele Beispiele in seinen Gleichnissen gebracht, wo die Leute ihn sofort verstanden haben. Es war sonst immer nachvollziehbar. Es gibt eine Situation, in der er auch schon früher übertrieben hat. Wenn dein rechtes Auge dich verführen will, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser für dich, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. Wenn ich deine rechte Hand verführen will, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle kommst. Das lesen wir im Matthäus Evangelium Kapitel 5. Auch hier geht es Jesus ganz deutlich um den Ernst der Nachfolge im Bereich der Sexualität. Warum Jesus da übertrieben hat, bleibt mir unklar. Einige Kommentatoren meinen, dass das eine typische orientalische Art gewesen ist, in der Übertreibung die Dringlichkeit einer Sache ganz deutlich herauszustellen. Und dass Jesus übertrieben hat, zeigen auch 2000 Jahre Kirchengeschichte. Mir ist keine christliche Tradition bekannt, wo große Kirchenführer, Männer des Glaubens, dem Wort Gottes, sich ein Auge auszureißen oder die Hand abzuhacken, gehorsam gewesen sind. Und zum Glück, muss ich sagen, hat sich hier auch in der christlichen Kirche keine Tradition bis heute herausgebildet. Es gibt die unschönen Episoden, die Christi verfolgen durch die Kirche, aber hier ist gemeint, dass man an sich selber quasi ein Auge aussticht, sich selbst die Hand abhackt. Das ist in der christlichen Kirche nicht Tradition. Also ist ganz klar, Jesus hat da etwas gesagt, er hat es übertrieben. Keiner von uns tut das, keiner von uns kennt jemanden, der das tut und sagt, das ist gut und richtig. Und trotzdem ist ganz deutlich, Jesus meint in dieser Übertreibung nicht das Gegenteil von dem, was er sagt, sondern er will nur sagen, wie wichtig ihm das ist, die Nachfolge. Und so wie wir uns nicht selber die Hand abhacken oder ein Auge ausreißen, um mit der Sexualität klarzukommen, werden wir sicherlich auch nicht anfangen, unsere Familie zu hassen im umgangssprachlichen Sinne, dass wir ihr Schaden zufügen und sie vernichten, so wie ich das eingangs erwähnt habe, bei der Trauung zu sagen, ich werde meine Ehefrau hassen und vernichten, dass der Tod uns bald scheide. Was gibt es jetzt noch zu beachten, um diesen Text zu verstehen? Den Zusammenhang. Das möchte ich euch vielleicht als Hausaufgabe mitgeben. Wenn euch das Thema packt, dann lest mal zu Hause das ganze Kapitel 14 des Lukas-Evangeliums. Im Grunde wehrt sich Jesus dagegen, dass der Glaube an Gott dazu missbraucht wird, gesellschaftliche Vorteile zu erlangen. Da gibt es das Beispiel, dass die obersten Religionsführer drängen danach, ganz vorne am Tisch zu sitzen, wo sie versuchen, besondere Ehre zu bekommen. Und das sagt Jesus, das ist nicht gut. Genauso sollen wir, wenn wir Jesus nachfolgen, nicht um unseres Vorteils willen hinter ihm herdackeln, also allein deswegen, weil Jesus so schön über Nächstenliebe predigt oder weil er die Kranken heilt oder weil es zu unserem Kulturkreis einfach dazugehört, sonntags in die Kirche zu gehen. Jesus lässt hier keinen Zweifel daran, wie ernst es ihm mit der Nachfolge ist. Und wie kannst du nun die Aufforderung, Jesus ganz nachzufolgen, verstehen, ohne einerseits in die Irre zu gehen, also die Familie zu hassen oder andererseits alles zu relativieren. Naja, wird ja schon nicht so schlimm sein, er meint es ja gar nicht so. Und dabei hilft es uns vielleicht auch genau hinzuschauen, worum geht es hier, was genau sagt Jesus. Die Bedeutung der Familie. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss seine Einstellung zur Familie verändern. So viel will ich da erstmal relativieren. Was bedeutet denn die Familie? Ja, ist ein bisschen zäh hier. Da ist er. Dazu möchte ich einen kurzen Exkurs machen, eine Geschichte, die vielen von euch bekannt ist, zu Abraham. Abraham ist wird gerne als der Urvater des Glaubens genannt und er hat es auch zu etwas gebracht. Aber er ist zuvor Gott gehorsam gewesen, als dieser ihm gesagt hatte, geh aus deinem Vaterhaus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hat sein Elternhaus verlassen und hat lange gelebt in der Fremde und hat keine Kinder bekommen. Er war ganz von Gott abhängig. Die Familie hatte eine ganz besondere Bedeutung. Das war ein Wirtschaftsunternehmen. In dem Moment, wo er seine Eltern verlässt, verlässt er auch die elterliche Firma. In dem Moment, wo er keine Kinder hat, hat er auch noch nicht mal Nachkommen, die seinen Wirtschaftsbetrieb weiterführen. Er hatte schon geplant, all seinen Besitz seinem ersten Knecht oder wir können auch sagen seinem Geschäftsführer zu übergeben. Und dann kam der erhoffte Nachfolger, er kam endlich, sein Sohn Isaak, der sichtbare Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt hat. Die Hoffnung für ihn, sicher und versorgt zu bleiben, auch im Alter, wie es damals in der Großfamilie üblich war. Und dann sollte er diesen Sohn opfern. Gott hat gesagt, Abraham, trenn dich wieder von dem, was dir Sicherheit verheißt, was dir Bedeutung gibt als Vater, du bist wer, dein Sohn liebt dich, du bist wer in der Gesellschaft, die emotionale Sicherheit, die Liebe zu einem Kind, die Liebe von einem Kind, das macht Familie aus. Und hier auch die finanzielle Sicherheit, die Bedeutung, die Versorgung durch den Vater, durch die Eltern, die Versorgung, die zukünftige Versorgung durch die Kinder und die gesellschaftliche Akzeptanz, das gesellschaftliche Ansehen. Wenn man damals Kinder hatte, dann war man wer. Wenn man viele Kinder hatte, war man noch viel mehr. Das war, was damals galt und was Abraham lernen musste, dass er sich nicht darauf verlässt, sondern dass er sich auf Gott verlässt. Er war Gott gehorsam und stellte diesen Gehorsam vor die gesicherte Zukunft. Im Großen und Ganzen hat sich die Erwartung der Menschen an Familie auch heute kaum geändert. Es gibt, wie so viele Institute, auch ein Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und die haben dazu mal eine Studie durchgeführt und gefragt, was die Menschen in Deutschland mit Ehe und Familie verbinden. Und die meisten Menschen in Deutschland sagen, Menschen entscheiden sich deswegen für Kinder, weil das Leben durch Kinder bunter und vielfältiger sei, weil Kinder einfach zum Leben dazugehören würden, weil man in den Kindern über den Tod hinaus weiterlebe, weil man ohne Kinder im Alter einsam sei und weil Kinder eine Partnerschaft stabiler machen würden. Und wenn wir uns das vorstellen oder sagen, dann ist es genau das, was wir hier auch bei Abraham schon wieder finden. Kinder hat man, weil sie einem was bringen. Emotionale Bindung, gesellschaftliche Akzeptanz und Sicherheit ins Alter hinaus. Und interessant ist auch, für die Bedingungen zur Elternschaft sagen 80% in Deutschland, dass genügend Geld da sein muss und nur 20% sagen, dass das Paar verheiratet sein sollte. Interessant ist, dass hier Geld und Kinder haben ganz eng zusammenhängt. Da werden Kinder eine Art Statussymbol. Kinder hat man dann, wenn man sich das leisten kann. Und man kann es sich leisten, wenn man es zu etwas gebracht hat. Und gerade im Blick auf Abraham wird dann Folgendes deutlich mit der Verbindung zur Familie. Wir sollen nicht unsere Familie hassen, nicht die Person, die dahinter steht, sondern wir sollen das hassen, was wir an Erwartungen in die eigene Familie hineinlegen und was uns hindert, Gott zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Diese Dinge, diese Punkte, die sollen wir nicht von unserer Familie erwarten, sondern die sollen wir von Gott ausfüllen. Gott will diese Dinge ausfüllen. Er will uns materielle Sicherheit geben, die emotionale Sehnsucht füllen und unser Bedürfnis nach Bedeutung, nach Anerkennung stillen. Die ganze Bibel ist voll davon, von diesen Verheißungen. Das könnt ihr in dem Psalm lesen. Matthäus Kapitel 6 ist voll davon. Das heißt, Gott will sich um unsere Bedürfnisse kümmern. Was in einer Ehe passieren kann, wenn die Beziehung zum Partner hinter der zu Gott deutlich zurücksteht, können wir uns leicht ausmalen. Spätestens bei der Frage, wo das Geld des gemeinsamen Kontos der Haushaltskasse hingeht, wird das zu Spannungen in der Familie führen. Bei der Frage, ob die Hobbys der Familienmitglieder mehr Geld ausgegeben wird, als für die monatliche Spende an die örtliche Gemeinde. Wie wichtig ist es dabei, dass sich die Ehepartner in diesen Dingen einig sind und sich keiner zurückgesetzt fühlt und dass beide davon überzeugt sind, dass die Liebe zu Gott Vorrang hat vor der Beziehung zum Partner. Wie wichtig ist es, dass man sich darin schon einig ist, bevor man heiratet. Und auch diese Rangfolge muss nach dem Beginn der Partnerschaft immer klar bleiben und immer wieder gerade gerückt werden. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Ehepartner, mit deinem Ehemann, mit deiner Ehefrau darüber gesprochen, wie ihr diesem Wort Gottes gerecht werden wollt, gemeinsam gerecht werden wollt? Besondere Weisheit und Geduld brauchen wir auch für die Geschwister unter uns, deren Partner nicht bereit ist, Jesus bedingungslos so nachzufolgen. Gott will auch unsere Sehnsucht ausfüllen. Wir wollen natürlich stolz auf unsere Kinder sein. Wir wollen stolz auf unsere Kinder blicken, die beruflich und finanziell abgesichert ihre eigene Familie gründen können. Vielleicht sogar einen großen Namen in ihrem Beruf erlangen. Wir fördern unsere Kinder in ihren schulischen Leistungen. Wir sind stolz darauf, wenn unsere Kinder die biblischen Bücher in der richtigen Reihenfolge aussagen können oder vielleicht auch die Psalmen sofort in der Bibel finden. Aber was ist, wenn ein Sohn, eine Tochter, ein begabter Sohn als Ingenieur mit großartigen beruflichen Perspektiven sich dafür entscheidet, Missionar zu werden, nach Malawi zu gehen oder in den Jemen, weit weg von uns Eltern, in lebensbedrohliche Umstände? Was macht das mit uns, mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit unserer Sicherheit in diesem Rahmen? Reden wir mit unseren Kindern darüber, über die Möglichkeit, dass sie Gott für ein Jahr oder auch langfristig in einem anderen Land dienen, in dem man Gott nicht kennt? Wir sollen nicht unsere Familie hassen, nicht unsere Mitglieder. Wir sollen das hassen, was wir an Erwartungen in unsere Familie hineinlegen und was uns hindert, Gott zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Oder wo wir vielleicht sogar andere durch unsere ungute Beziehung zur Familie andere hindern, Gott ganz nachzufolgen. Wenn du keine Familie oder keinen Partner, keine Kinder hast, worauf baust du deine Sicherheit auf? Sind es die Versicherungen, dein Sparbuch, die Berufsausbildung, die berufliche Stellung oder das eigene Haus? Du findest bestimmt etwas in diesem Text, was deine Liebe zu Gott dir den Rang streitig machen will. Du sagst, da ist etwas in meinem Leben, das raubt mir das bedingungslose Vertrauen zu Gott. Und so ist auch der Hinweis auf das Kreuz zu verstehen. Das Kreuz, das wir auf uns nehmen sollen, das ist nicht die Last des Alltäglichen. Also nicht das warme Sakko, was ich hier jetzt trage, obwohl ich es vielleicht nicht nötig hätte, nur weil ich jetzt hier oben stehe und predige. Das ist nicht die Last des Kreuzes. Das Kreuz ist ein Werkzeug zum Töten. Das ist eine Guillotine, ein elektrischer Stuhl. Das Ziel des Kreuzes ist, zu töten. Und wir töten mit dem Kreuz unseren Eigennutz, unsere Selbstsucht, unseren Hang, die christlichen Rosinen rauszupicken und Gehorsam und Hingabe zu vernachlässigen. Nochmal, Gott will dir die materielle Sicherheit geben und er will dir deine emotionale Sehnsucht füllen und dein Bedürfnis nach Bedeutung stillen. Was fangen wir nun mit dem Freiraum, mit dieser Sicherheit, die Gott uns geben wird, wo er ganz viele Verheißungen gegeben hat? Was fangen wir denn damit an? Wir können sagen, wunderbar, und lehnen uns zurück. Aber damit möchte ich euch noch einen kurzen Ritt zurück durch das Lukas-Evangelium machen. Einige Verse, die vorher schon deutlich geworden sind, um da einiges zu verdeutlichen. Lukas Kapitel 4, Vers 21. Jesus predigt das erste Mal in der Synagoge. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt hat und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich Freiheit bringen und das Ja ausrufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Munde hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Das ist das, was Jesus will. Jesus ist gekommen, den Armen das Evangelium zu bringen. Lukas Kapitel 5, Vers 32. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Sie soll ich dazu anrufen, ihr Leben zu ändern. Lukas Kapitel 8, Vers 15. Bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie nehmen die Botschaft mit gutem und willigen Herzen an, bewahren sie und bringen durch Standhaftigkeit Frucht. Das ist das Beispiel von dem Sämann. Jesus will, dass wir Frucht in unserem Leben haben. Weiter, Lukas Kapitel 9. Jesus rief die 12 zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und Krankheit zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Lukas Kapitel 6, Vers 23. Dann wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Lukas Kapitel 12, Vers 8. Ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn am Gerichtstag bekennen vor den Engeln Gottes. Hier geht es um das Zeugnis, um das Bekenntnis, dass wir zu Jesus gehören. Kapitel 12, Vers 49. Nach dem einen überspringe ich mal. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden. Ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Da sehen wir, wie dringlich diese Sehnsucht Gottes ist, das Reich Gottes, Jesu ist, das Reich Gottes zu verkünden. Lukas 12, Vers 26 schließlich. Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen, ebenso mit Frau und Kindern. Das ist, muss aber Kapitel 14 sein. Er muss bereit sein, sogar das eigene Leben aufzugehen, sonst kann er nicht mein Jünger sein. So, und jetzt geht es weiter. An dieser Stelle geht es weiter im Evangelium. Dann kommen die Stellen, wo wir nächsten Sonntag dran gucken. Jesus sucht das Verlorene. Das verlorene Schaf, die verlorene Münze, der verlorene Sohn. Wie sucht denn Gott das Verlorene? Man liest das so leicht und denkt einfach, das findet sich so. Gott findet das schon irgendwie. Und wenn wir diese ganzen Verse, die Sicherheit, die Gott uns gibt und die Aufforderung, alles aufzugeben für sein Reich und seinen Willen, das Verlorene zu suchen, wenn wir das zusammenzählen, dann wird deutlich, das Verlorene findet sich nicht von selbst. Jesus sucht das Verlorene durch dich. Er will, dass du diese Aufgabe stellvertretend für ihn weiterführst. Dafür sichert er dich ab. Dafür will er, dass du die Prioritäten richtig setzt mit deiner Familie. Und das heißt es für dich, den Blick klar zu halten, die Prioritäten zu setzen und auf diese Verheißung zu bauen. Bist du dafür bereit, dich von deinen Lebensträumen zu verabschieden und dein Leben für das Reich Gottes zu geben?